Melodia Sentimental, der neunte Satz aus der Suite Floresta do Amazonas. Eigentlich für Sopran und Orchester, hier aber in einer Bearbeitung für Kontrabass und Klavier. Geschrieben hat die Suite der brasilianische Komponist Heitor Villa-Lobos. Und wie der Titel schon sagt, Villa-Lobos feiert hier auch die üppige Natur Brasiliens. Und man braucht ja nicht viel Fantasie, um sich in diesem Werk den einen oder anderen Schmetterling vorzustellen, der durch den Regenwald des Amazonas flattert. Denn hier, wo es das ganze Jahr warm ist, finden Schmetterlinge reichlich Nahrung. Alter Falter, der Schmetterling, so haben wir unsere Matinee an diesem Sonntag genannt. Die Artenvielfalt am Amazonas, die ist legendär, aber man muss gar nicht so weit reisen, um Schmetterlinge zu erforschen. Auch in Deutschland gibt es etwa 3700 Schmetterlingsarten, die meisten sind Nachtfalter, und es gibt etwa 178 Tagfalterarten. Und diese Tagfalter, die untersucht die Biologin Elisabeth Kühn. Hallo Frau Kühn.
Hallo.
Sie und Ihr Team vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle erstellen seit mehr als 20 Jahren das Tagfalter-Monitoring und dokumentieren so die Vielfalt der Schmetterlinge in Deutschland. Und jetzt, im Juni, da ist bei Ihnen Hauptsaison, da ist so richtig was los. Ist das richtig?
Ja, theoretisch ja. Das ist die Hauptflugzeit der Schmetterlinge und da bekommen wir viele Daten.
Ich habe mir für dieses Interview ein Buch gekauft, das heißt Basic Schmetterlinge, 143 Arten, einfach und sicher zu erkennen. Und da habe ich gelernt, dass es tatsächlich sehr viele Schmetterlinge gibt, die sich recht ähnlich sind. Ich habe ein Beispiel, hier gibt es zum Beispiel den Wegerich-Scheckenfalter und den Wachtelweizen-Scheckenfalter. Für mich sehen die auf den ersten Blick relativ ähnlich aus. Aber wie macht man das? Wie lernt man das, diese Schmetterlinge richtig zu bestimmen?
Also die Scheckenfalter sind natürlich schon ein ganz spezieller Fall. Die sind wirklich schwierig zu unterscheiden, gerade wenn man sie nur von der Oberseite sieht. Man kann sie ganz gut von der Flügelunterseite unterscheiden. Da sind die Muster ein bisschen anders, aber man schaut auch, wo kommen sie vor. Diese Falter sind meist sehr spezialisiert, die haben Raupenfutterpflanzen, ganz spezielle. Und wenn man weiß, wo diese Pflanzen wachsen, dann kann man auch ungefähr einschätzen, ist das jetzt diese Art oder eine andere Art.
Wir haben unsere Matinee Alter Falter der Schmetterling genannt. Was ist denn dann ein junger Schmetterling? Kann man eine Raupe schon als Schmetterling bezeichnen oder ist sie das erst in dem Moment, wenn sie die Flügel ausbreitet?
Eigentlich ist ein Schmetterling in allen seinen Entwicklungsphasen. Auch schon ein Ei oder dann kommt die Raupe, dann kommt die Puppe. Ja, das sind alles Schmetterlinge, aber wir sehen natürlich vorrangig die Falter, wenn sie herumfliegen.
Und wie alt wird so ein alter Falter?
Das ist unterschiedlich tatsächlich. Es gibt Falter, die leben nur 1-2 Wochen. Also die konzentrieren sich auf die Fortpflanzung und dann sind sie wieder weg und leben den größten Teil ihres Lebens als Raupe oder als Puppe. Es gibt aber Arten wie zum Beispiel den Zitronenfalter, der überwintert als Falter und kann bis zu ein Jahr alt werden.
Die fertigen Schmetterlinge, die haben ja diese oft beschriebenen wunderschönen Flügel. Aber das ist ja eigentlich jetzt so eine menschliche Perspektive. Welchen biologischen Sinn haben die verschiedenen Muster? Also warum ist der Zitronenfalter gelb und nicht grün?
Das ist eine gute Frage, die ich Ihnen ganz konkret nicht beantworten kann, warum der nun gerade gelb ist. Aber es ist so, dass viele Tagfalter sehr bunt sind und auffällig, um besser Partner zu suchen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das bei dem Zitronenfalter das Gleiche ist. Es gibt aber auch die andere Strategie, dass sie sehr unauffällig gefärbt sind, damit sie sich gut verstecken können vor Feinden. Oder aber sie sind ganz markant gefärbt beim Tagfarnauge. Ist das so schön ein großes Auge auf dem Flügel, das dazu dient, Fressfeinde abzuschrecken.
Das heißt, es ist sowohl Tarnung als auch eine Form der Kommunikation.
Genau.
Wie kommunizieren die Schmetterlinge sonst untereinander?
Auch da gibt es unterschiedliche Strategien. Es gibt einige, die über Pheromone, also Duftstoffe, kommunizieren. Also zum Beispiel die Weibchen geben Düfte ab und die Männchen nehmen die über die Fühler auf und fliegen dann zu diesen Weibchen hin. Es geht aber auch über Bewegung zum Beispiel. Also Sie haben sicher schon mal gesehen, dass so zwei Falter umeinander herumfliegen. Das ist so dieser typische Balzflug, den Sie erkennen. Daran erkennen sich auch die Arten. Manche können auch Töne von sich geben. Also
echt?
Ganz wenige, der Totenkopfschwärmer zum Beispiel, der macht das aber eher als Abschreckung. Der kann so ein bisschen quietschen. Also, aber das ist eine Ausnahme.
Haben Sie das schon mal gehört?
Ja, ich habe es einmal gehört. Es ist sehr beeindruckend.
Das kann ich mir gut vorstellen. Was mich an Schmetterling vor allen Dingen fasziniert, sind diese Namen. Also Dickkopffalter, Bläuling, Würfelfalter. Es gibt als Nachtfalter das Widderchen. Haben Sie einen Lieblingsnamen?
Also einer meiner Lieblingsfalter ist der Wiesenknopf-Ameisenbläuling.
Was macht der?
Na, der hat eine ganz besondere, spannende Lebensweise. Und da gibt es nochmal zwei Arten. Es gibt einmal den dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling und dann den hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Und die legen ihre Eier an einer bestimmten Pflanze ab, an dem Wiesenknopf. Dann lässt sich die Raupe fallen, wenn sie genug gefressen hat. Tut so, als sei sie eine Ameise über Duftstoffe. Die Ameisen tragen sie in ihr Nest. Dort füttern sie die Raupen durch. Und im nächsten Jahr schlüpft dann der Falter direkt aus dem Ameisennest.
Oh, das ist wirklich sehr spannend. Sie untersuchen seit mehr als 20 Jahren die Schmetterlingswelt in Deutschland, auch für das Tagfalter-Monitoring Deutschland. Warum untersuchen Sie dabei nur die Tagfalter und nicht die Nachtfalter? Von denen gibt es ja eigentlich viel mehr. Und zweite Frage, wie unterscheidet man die beiden Arten Tag- und Nachtfalter?
Also zur ersten Frage, das Tagfalter-Monitoring Deutschland ist ein sogenanntes Citizen Science-Projekt. Das heißt, ganz viele Ehrenamtliche gehen für uns raus und zählen Falter und schicken uns die Ergebnisse nach einer ganz standardisierten Methode und dann können wir das wissenschaftlich auswerten. Und Sie hatten ja schon gesagt, es gibt sehr viele Nachtfalter und im Vergleich dazu relativ wenige Tagfalter. Und die Tagfalter, das ist eine überschaubare Gruppe. Das kann man auch als Anfänger sich in einem Sommer die wichtigsten Arten gut aneignen und kennenlernen. Nachtfalter gibt es insgesamt 3700 in Deutschland. Also die alle kennenzulernen, das ist sehr schwierig. Das kann, auch wenn die Information sehr interessant wäre darüber, ist das kaum mit Ehrenamtlichen zu machen.
Eine Erkenntnis des Monitorings ist, es gibt weniger Schmetterlinge in Deutschland als noch vor 20 Jahren. Wie gravierend ist dieser Rückgang?
Also eine wichtige Erkenntnis für uns ist, dass insgesamt es weniger Schmetterlinge gibt, deutlich weniger Schmetterlinge. Also der Rückgang ist schon dramatisch und da kommt es drauf an, in welchen Bereichen. Es geht nämlich nicht so, dass alle Arten seltener werden. Also wir berechnen Trends für diese Arten, um zu sehen, wie entwickeln sich die Bestände. Und es gibt eben Arten, die haben auch positive Trends, die haben zugenommen. Aber der überwiegende Teil hat halt abgenommen über den Laufe der Zeit.
Weiß man denn, warum eine bestimmte Art verschwindet?
Das ist genau das eigentlich, was uns interessiert, warum wir dieses Monitoring machen. Wir möchten gerne die Gründe erfahren, woran das liegt. Also wir können zum Beispiel schon sagen, dass besonders die Gruppe der Falter, die im Grünland, also auf Wiesen und Weiden vorkommen, dass die ein großes Problem haben. Und das ist ein Faktor. Aber insgesamt gehen wir davon aus, dass der Rückgang der Tagfalter an einer Kombination von Gründen liegt. Das ist zum einen der Einsatz von Insektiziden in der Landwirtschaft, dann der Verlust von Lebensräumen auf unterschiedliche Art durch Überbauung oder durch falsche Pflege der Flächen oder ja durch Umbruch in Ackerland. Und dann der dritte Faktor, auch wichtig, ist der Klimawandel.
Es gibt eigentlich recht viele Bestrebungen, auch die Artenvielfalt zu erhöhen oder zu erhalten. Es gibt Blühstreifen. Man kann, wenn man in einen Baumarkt geht, gibt es immer Hinweise, welche Pflanzen von Schmetterlingen gemocht werden und Ähnliches. Hat das keinen Einfluss?
Doch, das hat schon einen Einfluss. Und ich denke, dass wir durch solche Maßnahmen schon etwas erreicht haben. Aber es geht noch viel, viel besser. Also je mehr Menschen mitmachen und darauf achten, welche Pflanzen kaufe ich denn jetzt für meinen Garten und nochmal vielleicht überlegen, brauche ich denn jetzt dieses Gift in meinem Garten oder kann ich das vielleicht doch mal weglassen und es ist nicht ganz alles so sauber in meinem Gemüsegarten. Also ein bisschen mehr Unordnung zulassen und mehr Platz für die Falter schaffen, das bringt ganz, ganz viel.
Ist ja eigentlich auch recht leicht, nichts zu machen im Garten oder weniger.
Ja, genau. Ein bisschen fauler sein und nicht so ganz alles wegräumen und aufräumen.
Zu guter Letzt, das Tagfalter-Monitoring Deutschland, das Sie in Halle organisieren, das machen Sie ja nicht allein, haben Sie auch schon gesagt. Sie sind dabei auf die Hilfe von vielen Menschen im ganzen Land angewiesen, die mitzählen. Wenn jetzt jemand mitmachen will von uns, also vom Matinee-Publikum beim Tagfalter-Monitoring, wie geht das? Was muss man dafür tun?
Also da würden wir uns sehr drüber freuen. Wir freuen uns immer über neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das geht ganz einfach über eine E-Mail an tagfalter-monitoring@ufz.de. www.helmholtz.de.
Vielen Dank, das sagt die Biologin Elisabeth Kühn. Sie und ihr Team vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle erstellen seit 20 Jahren das Tagfalter-Monitoring. Vielen Dank, Elisabeth Kühn.
Sehr gerne.
Und Sie zu Hause, Sie können auch mitmachen. Spazieren gehen im Namen der Wissenschaft. Sie brauchen etwas Zeit, einen Kescher, ein Bestimmungsbuch und, ganz wichtig, eine Erlaubnis, um Schmetterlinge fangen zu dürfen. Aber die bekommen Sie dann, wenn Sie mitmachen, meistens auch recht mühelos erteilt. Und eine ganz dringende Empfehlung, Sie müssen die Schmetterlinge nach dem Einfang unbedingt wieder freilassen, damit auch dieses Exemplar die Chance hat, ein richtig alter Falter zu werden. Die Matinee bei SWR Kultur. Unser Thema heute: Alter Falter, der Schmetterling.